In Christus grüße ich alle sehr herzlich. Meine Frau Marianne und ich, wir freuen uns, den Gottesdienst hier mit euch zu erleben. Und wenn ich so in die Gemeinde schaue, dann habe ich das Gefühl, das ist gar nicht so lange her, dass wir das hatten. Ja. Und manchmal passiert es ja, wenn man von Münster nach Halle kommt, dann muss man irgendwo Umleitungen fahren. Gehört also, es gibt heute ein Triathlon in Hasewinkel. Das hat uns in eine Umleitung dann gebracht. Also wenn jemand nicht weiß, wo Kölkebeck ist, ich kann ihm das sagen. Vielleicht noch eine persönliche Bemerkung zu der Rolle, aus der ich jetzt komme. Also Rentnerpastor ist klar, aber die besondere Rolle in diesen Tagen ist, wir haben Kinder und Enkel zu Besuch. Enkel von 4,5, 3 und 4 Monate. Meine Hauptrolle ist, ihr könnt es euch denken, Vorleser. Vorleser. Hast du mindestens 2 von den Enkeln auf dem Schoß und liest vor. Opa, liest doch mal wieder vor. Du bist dann so eine Art Märchenonkel. Ne? Das ist eine wunderschöne Rolle auch. Nur, damit das klar ist, heute Morgen hier bin ich nicht der Märchenonkel. Wie sagt Paulus das? Nein, Petrus. Petrus in einem seiner Briefe. Was wir euch von Christus gesagt haben, dem Auferstandenen, das sind keine Mythen, keine Märchen, keine Fabeln. Gott schenke uns jetzt in der Predigt ein Wort für sein Herz. Ein Herz für sein Wort. Habt ihr es gemerkt? Und ein Wort für unser Herz. Ich war sicher, irgendwann verwechsel ich es mal. Heute Morgen war es soweit. Wir hören Worte Heiliger Schrift, Neuen Testaments aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, wie er von Gott sprach. Am Ufer lagen 2 leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Leuten. Anschließend sagte er zu Simon: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote so beladen, dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an fängst du keine Fische mehr, sondern gewinnst Menschen für mich. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Und auch dieses Wort Gottes hören wir jetzt in Farsi, der Sprache, die im Iran gesprochen wird.
روزی عیسی در کنار دریاچه جنسیارت ایستاده بود و عده‌ای بسیاری برای شنیدن کلام خدا نزد او گرد آمده بودند. آنگاه عیسی دو قایق خالی در ساحل دریاچه دید که ماهیگیرها از آن بیرون آمده بودند و تورهای خود را پاک می‌کردند. پس سوار یکی از قایق‌ها شد و به شمعون که صاحب قایق بود فرمود که آن را اندکی از ساحل دور نماید تا در آن نشسته از آنجا مردم را تعلیم دهد. پس از آن که سخنان خود را به پایان رسانید به شمعون فرمود: اکنون قایق را به جای عمیق دریاچه ببر و تورهایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان صید کنید. شمعون در جواب گفت: استاد، دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم، اما اکنون به دستور تو یک بار دیگر تورهای خود را خواهیم انداخت. این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند. بنابراین از همکاران خود در قایق دیگر کمک خواستند طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی پر شد، به طوری که نزدیک بود غرق شوند. وقتی شمعون پتروس به خود آمد و پی برد که چه معجزه‌ای رخ داده است، در مقابل عیسی زانو زد و گفت: ای سرور من، نزدیک من نیا، چون من ناپاکتر از آنم که در حضور تو بیستم. در اثر صید آن مقدار ماهی، او و همکارانش وحشت زده شده بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی نزد همان حال را داشتند. عیسی به پتروس فرمود: نترس، از این پس مردم را برای خدا صید خواهی کرد. وقتی به خشکی رسیدن، بیدرنگ هر چه داشتن رها کردن و دنبال عیسی را افتادن. آمین.
Wagen wir die Nähe zu den Personen, von denen wir hier gehört haben im Evangelium. Das erste, was es gab, was erzählt wird, ist ein Menschenauflauf. Alt und jung, groß und klein, treten sie auf die Füße, alle recken die Hälse, sperren die Ohren auf. Was gibt's denn da zu sehen bei diesem Menschenauflauf? Ein Strandartisten vielleicht? Oder ein Zauberkünstler mit tollen Tricks? Nein, alles andere als das, auch wenn viele damals ihn dafür gehalten haben. Jesus aus Nazareth steht dort am Ufer. Und was er zu bieten hat, ist vom Feinsten und vom Reinsten, ist Originaltonwort Gottes. Nirgendwo sonst gibt es das. Und dann auch noch umsonst. Und die Leute merken, hier werden wir nicht verschaukelt, hier geht es wirklich um Gott und um uns. Wobei ihnen sicher nicht einfach alles aus der Seele gesprochen wäre, was dieser Prediger Jesus zu sagen hat. Gottes Wort, ja, Gottes Wort bürstet gelegentlich auch kräftig gegen den Strich, wenn man sich drauf einlässt. Er redet zu Herzen, dieser Jesus. Mensch, Jude und Gottes Sohn. Doch wie eng er mit Gott verbunden ist, diese Entdeckung machen einige erst im Verlauf dieser Begebenheit. Einstweilen hört man begierig zu. Eine Handvoll Fischer, wohl auch eher beiläufig, sie wuschen derweilen ihre Netze, erfahren wir. Einige Gedanken dazu. Erstens, Jesus tritt in ein Leben. Das, was hier am See geschieht, ob das nicht oft ähnlich passiert, dort, wo Gottes Wort gepredigt wird. Menschen kommen zusammen, hören zu, mancher vielleicht zunächst nur mit halbem Ohr. Damals am See dort mag ja auch der eine oder andere ein bisschen abgelenkt worden sein. Am Strand von Kapernaum herrschte schließlich keine Friedhofsruhe. Irgendwann macht Jesus eine Pause, schaut sich um, sieht zwei Boote am Ufer liegen, kommt auf Simon Petrus zu und spricht mit ihm. Tritt in sein Leben, was so anfängt, dass er in sein Boot tritt, um vom Wasser aus zu predigen, so ist er besser zu sehen und besser zu verstehen. So ist Jesus. Er sieht sie alle und nimmt doch den Einzelnen wahr. Und er findet Anknüpfungsmöglichkeiten. Ich habe mich gefragt, ob nicht auch die Glaubensgeschichte manch eines Menschen heute so beginnt, dass dieser, ähnlich wie Petrus, Jesus sozusagen etwas borgt. Hier war es ein Boot, an anderer Stelle lieh Jesus sich von jemandem einen jungen Esel, wie wir wissen. Ich hörte von einer Gemeinde in Kasachstan, die baute eine neue Kapelle. Es war so schwierig, an notwendiges Baumaterial heranzukommen. Was passierte? Ein Mann aus dem Dorf kam, er war noch kein Christ, und sagte: Ich habe viele Steine, die könnt ihr sicher gebrauchen, bezahlen braucht ihr sie nicht alle. Das hätte die Gemeinde auch gar nicht gekonnt. Das also gibt es, Menschen stellen für Gottes Sache etwas zur Verfügung, Zeit, Geld, Steine, ein Grundstück, ein Auto, obwohl sie ihn selber noch gar nicht richtig kennen, so wie Petrus Jesus erst kurz kannte. Aber das sollte sich ja ändern. Petrus borgt Jesus sein Boot und stößt ein paar Meter vom Ufer ab. Und es fällt ja hier gleich auf, dass Petrus nicht denkt und ihm auch nicht sagt, Meister, ja, könntest du haben, aber willst du vielleicht erst mal beim alten Zebedäus fragen, ob der dir sein Boot leiht? Nein, Petrus, als er mit Jesus zu tun bekommt, schiebt das nicht von sich weg. Ich denke, er freut sich, dass er Jesus etwas zur Verfügung stellen kann. Jesus tritt in ein Leben. Und wie er das macht, wie eine solche Glaubensgeschichte beginnt, das kann sehr unterschiedlich sein. Jesu Möglichkeiten sind unbegrenzt und, wisst ihr, sie bringen einen immer wieder zum Staunen. Ein junger Mann, den ich persönlich sehr gut kenne, musste aus seiner Heimat Irak fliehen. Sein Weg zum Glauben begann so, dass Jesus ihm im Traum erschien mit der Botschaft, du sollst bald mit jemandem die Bibel lesen, was der Mann zunächst gar nicht wollte. Doch nicht lange danach passierte genau das. Gott brachte ihn mit einem Christen aus seinem Heimatland zusammen, der las mit ihm die Bibel und wurde sein Gehilfe zum Glauben. Der zweite Gedanke: Jesus trifft auf einen verunsicherten Menschen. Das darf man ja nicht vergessen. Petrus war an dem Morgen ein ganz, ganz müder Mensch. Die lange Nachtschicht war schließlich ein einziger Schlag ins Wasser gewesen. Kennen wir das? Wir geben unser Bestes, wir beten um Gelingen. Petrus war ein frommer Mann. Wir hoffen auf Erfolg, doch was dabei herauskommt, ist kaum der Rede wert. So wie bei Petrus. Kein Fisch im Netz. Das ist auch kein Geld für die Familie. Und darüber hinaus aber geriet Petrus vermutlich doch auch an den Rand, zumindest an den Rand der Frage, weshalb hat Gott mir seinen Segen versagt? Eine Erfahrung, so wie Petrus sie hier macht, sorgt sie in der Regel nicht für gedrückte Stimmung, und das sind dann eben jene Zeiten, in denen einer anfängt, sich als Versager zu fühlen oder jedenfalls erstmal nur seine Ruhe haben will. Und wenn wir an einem solchen Punkt sind, inmitten wohl auch großer Verunsicherung, genau dort holt Jesus uns ab, genau dort. Wo wir unsere Wunden lecken, mischt Christus sich ein, gibt einen neuen Auftrag und will uns seine Wunder sehen lassen. Es ist gut, wenn wir Vertrauen haben in diese Art Therapie unseres Herrn. Ein drittes: beherzter Gehorsam als Reaktion. Man sollte ja meinen, dem Simon wäre das Ruder aus der Hand gerutscht, als er diese Anweisung Jesu hört: fahr weit hinaus aufs Wasser, wo es tief ist, und werf die Netze aus. Das ist doch eine einzige Zumutung für einen Fischereiexperten wie Petrus. Der Mann muss doch gedacht haben, ja, wie soll der Zimmermannssohn aus Nazareth auch etwas vom Fischen verstehen? Wisst ihr, am helllichten Tag, in der Mitte des Sees, wirft kein normaler Fischer das Netz aus, weil sich um die Tageszeit in der Region kein normaler Fisch aufhält. Manch einer hätte abgewunken, anders Petrus. Meister, erwidert er, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, doch weil du es sagst, will ich es wagen. Ist uns klar, was für ein Vertrauen dieser Mann hier in Jesus investiert. Meister, all mein Fachwissen lasse ich jetzt mal beiseite und mögen die Leute über mich lachen, ich gebe mich in deine Hand. Die Frage ist, sind auch wir bereit, das, was wir von Jesus klar verstanden haben, zu tun, selbst wenn es bei manchen Leuten Kopfschütteln hervorrufen sollte und selbst wenn ein ganzer bisheriger Erfahrungshorizont dagegen spricht? Wenn Jesus es gesagt hat, dann tun, ja? Also wagen wir das, ich will nur sagen, das Unglaubliche nicht, weil es Aufmerksamkeit garantiert, sondern weil es ein Auftrag von Jesus ist. Gehorsam ihm gegenüber, wisst ihr, nimmt es mit allen möglichen Gegenargumenten auf und ist stärker. Fahrt hinaus, sagt Jesus, und werft weit draußen das Netz aus. Fahrt hinaus. Gibt es für Menschen im Volk Gottes nicht oft ein Aufbrechen, ein sich mit dem Boot vom Ufer abstoßen und auf den See hinausfahren? Nochmal, weit hinaus. Abraham einst brach auf, weil er Gottes Ruf verstanden hatte, in ein neues, ihm unbekanntes Land zu ziehen, weit hinaus. Oder wie war das bei Ananias in Damaskus? Trotz anfänglicher, irgendwie auch berechtigter, großer Bedenken brach er auf, um Saulus ein Seelsorgehelfer zu sein, weil Gott ihn dazu beauftragt hatte. Zu diesem berüchtigten Mann, Herr, soll ich gehen? Das war weit hinaus, muss man doch sagen. Wahrscheinlich ist die Straße, diese Hauptverkehrsstraße von Damaskus, die gerade gar nicht weit weg gewesen von dort, wo Ananias wohnte, aber innerlich war das ein weiter Weg und er bricht auf. Oder wie war das in der Gemeinde von Antiochien? Der Heilige Geist macht der Gemeinde klar, dass Saulus und Barnabas, beide sind leitungsverantwortliche Persönlichkeiten in der Gemeinde, nun als Missionare mit großem Radius unterwegs sein sollen. Die beiden, ebenso wie die Gemeinde, hätten sich durchaus, denke ich, vorstellen können, noch länger zu bleiben. Aber sie sehen sich so geführt. Das ist jetzt der Auftrag. Und die Gemeinde lässt sie los, nicht ohne ihnen den Segen des Herrn zuzusprechen. Und dann brechen sie in Richtung Zypern auf. Fahrt weit hinaus und werft draußen das Netz aus. Weit draußen? Wo ist das? Wo ist das? Wir beten zum Beispiel für vom Evangelium noch unerreichte Volksgruppen in entlegenen Gegenden der Erde und es ist gut, dass wir für sie beten. Zugleich aber leben ja Menschen aus vielen Herrenländern bei uns. Eine junge Frau aus unserer Gemeinde erzählte vor einiger Zeit, in dem Ort, wohin wir gezogen sind, in der Nähe von Münster, haben wir türkische Nachbarn. Neulich dachte ich, du könntest die Frau doch mal zum Tee einladen. Und sie kam gern, war zugleich überrascht und sagte, über 10 Jahre wohnen wir hier. Uns hat noch nie jemand eingeladen. Auf Jesu Wort hinausfahren, das muss nicht ans andere Ende der Erde gehen. Es kann sich in unserer Straße ereignen. Ich fand ein Gebet und das zeigt sehr schön, finde ich, diesen Weg. Herr Jesus, du hast uns aufgetragen, dein Evangelium allen Völkern und in alle Länder zu bringen. Doch in einer Reihe von Ländern ist es verboten, dein Wort zu lehren. Du aber schickst Menschen von dort zu uns. Viele von ihnen brauchen Asyl, andere kommen zur Ausbildung hierher. Wir wollen gastfreundlich sein und ihnen in deiner Liebe begegnen. Mach sie hungrig nach unserer Freundschaft, begierig darauf, in unsere Häuser zu kommen und bereit, mit uns zum Gottesdienst zu gehen. Richte es so ein, dass sie einige Jahre bleiben können. Schließlich sollen sie durch uns dich kennenlernen und deinen Ruf zum Glauben folgen. Sende doch bitte besonders viele aus Ländern, in denen Missionare nicht arbeiten dürfen. Sorge dafür, dass sie gut verteilt im ganzen Land sicher wohnen können, sodass viele Gemeinden und einzelne Christen mithelfen können. Dein Auftrag unter diesen Menschen soll eins unser Hauptanliegen sein. Wir wollen lernen, ihnen dein Evangelium verständlich zu machen, auch verständlich zu leben. Leite du uns beim Arbeiten und Beten. Auf Jesu Wort hinausfahren. Ein Rentner-Ehepaar in Peru erlebt mit einer jungen Christin Folgendes. Täglich betreut diese junge Studentin sie und hat so ihr nötiges Einkommen. Anfangs ist ihr wirklich nur zum Davonlaufen. In dem einen Zimmer Radiogedudel, im anderen Fernseh, Seifenopern und in der Küche lärmt der Wellensittich. An eine Unterhaltung ist nicht zu denken. Nach ein paar Wochen darf die junge Frau die Lautstärke nach unten regulieren. Einen weiteren Monat später hat sie die beiden Senioren von einem christlichen Radiosender überzeugt. Nach einem Vierteljahr sagt der Mann doch tatsächlich zu ihr: Schalt mal diese schreckliche Flimmerkiste ab. Man versteht gar nicht, was sie im Rundfunk sagen. Mittlerweile wird zu den Mahlzeiten gebetet. Die junge Frau liest dem Ehepaar immer wieder die Bibelstellen zu den christlichen Rundfunksendungen vor und man unterhält sich viel über Gott. Und der Sittich erfreut sich derweil an Gottes Schöpfung im Garten. Fahrt hinaus auf den See und werft weit draußen das Netz aus, sagt Jesus. Jesus, der offenbar mit im Boot sitzt. Denn dass er nach seiner Predigt an Land ausgestiegen ist, steht dort nicht. Also Jesus, wenn er uns Aufträge gibt, dann ist er mit unterwegs, fahrt weit hinaus auf den See und werft draußen das Netz aus. Und tatsächlich, Fische sind jetzt an einer Stelle, wo man sie am wenigsten vermutet hätte. Das kann sein. Du triffst genau dort auf von Jesus vorbereitete Menschen, die sich echt für den Glauben interessieren, wo du nicht damit gerechnet hättest. Ein vierter Gedanke: Arbeit unter dem Segen des Herrn ist auf gegenseitiges Helfen angelegt. Wir haben es gehört, der Fang ist überwältigend. Petrus und Andreas winken die Kameraden im Nachbarboot herbei. Die kommen und mit vereinten Kräften schaffen sie es dann, den Fang zu bergen. So ist das also bei denen, die auf Jesu Wort hin unterwegs sind. Man ist aufeinander angewiesen. Ist uns doch klar, oder? Gottes Geist ist tatsächlich ein Freund des Teamgeistes. Niemand soll überlastet sein. Niemand soll denken, er bewältige das, was Jesus gibt, schon allein. Niemand sei zu stolz, um Gefährten zur Hilfe zu bitten. Arbeit für Christus ist besser zu schaffen, ist oft überhaupt nur zu schaffen, wenn man es gemeinsam macht. Und ich habe so gedacht, was ist das für ein Geschenk, auf dem Weg mit Christus Freunde zu haben, die man herbeiwinken kann, so wie damals jene Fischer auf dem See Genezarethes taten. Und dann, nachdem der Fang geborgen ist, ist Simon fix und fertig. Fix und fertig. Nicht nur in dem Sinn, dass er mit seinen Kräften am Ende ist. Müsste man jetzt nicht einen überglücklichen Petrus erwarten? Wie eindrucksvoll hatte er schließlich Vertrauen in Jesus bewiesen. Stattdessen, tief erschüttert, fällt er vor Jesus nieder und ruft: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was ist passiert? Die Gegenwart Jesu bewirkt, Petrus sieht sich im Licht Gottes. Und was er da sieht, macht ihn nicht stolz, es erschrickt ihn. So wie nie zuvor erkennt er sich selbst. Vorher, als es galt, auf Jesu Wort hinauszufahren, musste Petrus vergessen, dass er Fischer ist, sozusagen. Nun müsste er vergessen, was für ein Mensch er ist, und das kann er nicht. Petrus merkt, wir passen doch nicht zusammen. Du, der Heilige Gottes, der Reine, und ich, der Sünder. Herr, wie kannst du das aushalten bei mir? Wie sollte ich in deiner Nähe bleiben können? Und die Antwort: Jesus geht nicht, sondern bleibt. Er bestreitet nicht, was Petrus sagt: Ich bin ein sündiger Mensch. Petrus wird das auch zeitlebens bleiben und immer allein von der Gnade leben, so wie wir auch. Jesus geht nicht, auch von dir und mir nicht weg, sondern bleibt. Er bleibt und er nahm sogar den Platz des Petrus ein. Dein und mein Platz war das auch. Der Platz am mittleren Kreuz von Golgatha, wo er hing, wo er für unsere Sünden starb. Was sagt uns das? Wenn ich meine Sünden behalten müsste, Wenn sie auf mir liegen blieben, dann hätte ich allen Grund, mich vor Gott und der Begegnung mit ihm zu fürchten. Aber Jesus, wenn ich ihn darum bitte, räumt das aus meinem Leben weg, was für Gott unausstehlich ist, alle bewusste und unbewusste Schuld. Und natürlich erinnere ich mich an diesem Punkt auch daran, wie ich innerlich gejubelt habe, äußerlich auch, als Gott mir vor langer Zeit diese Gewissheit ins Herz gab: Zugute kommt mir, was Jesus tat. Um Christi willen ist Gott mir gut. Ich bin freigesprochen. Und dann kam einige Zeit später auch noch das, dass er mich zu einem Predigerboten berief, was mir zeitlebens ein Wunder geblieben ist bis heute. Jesus hat nur solche Leute in seinem Dienst, die wissen, dass sie Sünder sind und es auch bleiben. Andere hat er nicht. Andere hat er nicht. Unser fünfter Gedanke: befreit von Furcht und neu ausgerichtet durch Jesus. Wie sagt er zu Petrus: Du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an fängst du keine Fische mehr, sondern gewinnst Menschen für mich. Das ist eine hohe Berufung und eine große Verheißung dazu. Und das wurde dann die große Leidenschaft des Petrus, auch anderen den Gott zu bringen, der in Jesus seine rettende Liebe zeigt. So handelt Gott, so handelt Jesus, auch heute. Ich hörte die Geschichte von Dashdendev, dem Direktor der mongolischen Vereinigten Bibelgesellschaft aus der Hauptstadt Ulaanbaatar. In den 1980er Jahren hat er in Greifswald studiert, also in der DDR. Ein Student dort betet 7 Jahre für Dashdendev, bis der sich einladen lässt und zum Glauben kommt. 7 Jahre. Das schenkt Gott. Später geht Dashdendev mit seiner Familie zurück in die Heimatstadt, bezeugt dort Christus. Vor ihm wusste man von keinem evangelischen Christen in der Mongolei. 3 Jahre später gab es etwa 50.000 Christen dort, das sind 2% der Bevölkerung. Und wie begann es? Mit einem jungen Mann, der betete, gastfreundlich war, zum Beispiel durch Einladungen zu Weihnachten, der nicht für sich selbst lebte. Gott ist präsent, er setzt in Bewegung. Und wenn jemand Christ wird, dann freut sich der Himmel und der Betreffende selber hat auch allen Grund dazu. Ich bin Gott ins Netz gegangen. Halleluja. Bist du Gott schon ins Netz gegangen? Wenn ja, Halleluja. Nicht irgendwelchen Menschen ins Netz gegangen, das wäre gar nicht gut. Solche sind auch unterwegs. Gott ins Netz gegangen. Das heißt doch, aufgenommen in seine große Gemeinde hat er mich. Im Ozean seiner Gnade darf ich leben. Und wer so beschenkt ist, der hat einfach den Wunsch, Christus zu Menschen und Menschen zu Christus zu bringen. Mit anderen Worten, das Netz auszuwerfen. Die Gemeinde des Christus in dieser Welt, was ist sie? Wissen wir noch, was am Anfang dort stand, an der Wand? Fisherman's Band. Band heißt ja einfach Gruppe. Eine Gruppe von Menschenfischern, unterwegs im Namen des Herrn. Fisherman's Band. Von Jesus berufene Leute, die einfach ihm vertrauen. Die ersten 4 waren Petrus mit seinem Bruder Andreas, dazu dann die Zwillingsbrüder Jakobus und Johannes, allesamt Fischer. Jesus suchte sie dort am See Genezareth auf und berief sie, ihm zu folgen. Sie gehen mit. Und diese Beziehung zu Jesus hat fortan ihr Leben geprägt. Und wir? Es gibt nichts Besseres, als zum Leben mit Jesus berufen zu sein und Ja zu sagen. Manche fragen, muss ich dazu besonders gut sein? Andere fragen, muss ich dazu besonders schlecht sein? Nichts davon. Es ist Ausdruck seiner Gnade, seiner Liebe und es prägt ein Leben, unser Leben. Fisherman's Bend. Unterwegs im Auftrag des Herrn mit dem Wunsch, Menschen zu suchen und zu finden, die sich Christus anvertrauen. Die Frage, was brauchen solche Fischersleute? Schlecht wäre sicherlich, wenn man von solchem Fischen wenig hielte oder gar nicht wirklich bei der Sache wäre. Charles Haddon Spurgeon, der englische Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, sagte einmal, wer ein guter Fischer sein will für Jesus, muss sein Herz an die Angel hängen. Muss sein Herz an die Angel hängen. Was meinte er damit? Ein Herz, denke ich, das erfüllt ist mit Liebe, die von Christus kommt. Freundlichkeit ausstrahlt, geduldig, unbeirrbar, wahrhaftig ist. Ein Herz, das nicht arrogant daherkommt und das auch darauf gefasst ist, Enttäuschungen zu erleben. Ein Herz, das niemanden so schnell aufgibt. Ich möchte schließen mit ein paar Beobachtungen zum Fischen von Bror Jonsson. Ich finde, das, was er hier schreibt, das lässt sich wunderbar übertragen und anwenden auf den Auftrag von Jesus an seine Gemeinde. Vom Fischen. Beim Fischen in Lappland habe ich einige Lektionen gelernt. Erstens, es zählen die Fische, die man gefangen hat und nicht diejenigen, die man erschrecken, beeindrucken oder interessieren konnte. Zweitens, es ist ausgeschlossen, einen Fisch zum Anbeißen zu zwingen. Er muss von sich aus kommen. Drittens, Ruhe ist wichtig. Spricht man zu viel oder bewegt sich unnötig, so ergreift der Fisch, der anbeißen will, die Flucht. Viertens, wer das Fischen nicht liebt, kann nie ein guter Fischer werden. Man muss das Warten genießen können, gleichgültig, ob es kalt ist, ob es regnet oder ob die Mücken stechen. Fünftens, manche Fischer nehmen immer denselben Köder, ungeachtet der Fischart, die sie fangen wollen. Doch eine Forelle wird durch einen anderen Köder angelockt als ein Kabeljau. Sechstens, man muss die Angel dort werfen, wo die Fische sind und nicht erwarten, dass sie zu einem kommen. Manche Leute ziehen es vor, sich bequem am Ufer niederzulassen, statt sich auf die glitschigen Felsen zu wagen oder in die Mitte der Strömung. So viel vom Fischen. Amen.